Wenn du denkst, 200 PS auf dem Motorrad sind schon richtig viel, dann multipliziere das mal mit 6, dann bist du auf dem Niveau, das unser heutiger Gast regelmäßig, zumindest auf einer Viertelmeile, bewegt. Denn wir haben einen der schnellsten Dragster-Piloten in Deutschland zu Gast. Wie es dazu kam, warum er beim Fahren eine schusssichere Weste braucht und wieso er seinen Treibstoff nur aus Skandinavien bekommt, das alles erfährst du in der heutigen Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und ihr habt es im Intro schon gehört, heute sind wir nicht alleine am Stammtisch. Wie es dazu kam, das möchte ich gleich unbedingt erzählen, bevor wir uns dann einer ganzen Stunde unserem Gast widmen. Bevor es aber soweit ist, natürlich erstmal Grüße raus an im Moment noch ein angespanntes Gesicht. Was ist denn da los? Ist das Motorradmuseum Darmstadt gerade in einer hektischen Phase? Oder wie kommt's, Michel? Hallo.
Also ich glaube, Jan leidet an optischer Täuschung. Ich habe das Gefühl, ich sehe so entspannt aus wie schon lange nicht mehr. Liegt wahrscheinlich auch an der Aufnahme, die wir haben, weil mein Wochenhighlight ist ja doch tatsächlich immer unsere gemeinsame Podcast-Aufnahme. Und heute freue ich mich sogar besonders auf die Folge, denn Jan hat wieder die Recherchemaschine angeschmissen, hat uns einen super spannenden Gast an den Stammtisch geholt und der bewegt sich in einem Motorradbereich, zu dem ich überhaupt gar keinen Bezug habe, gar keine Ahnung und dementsprechend auch 1000 Fragen, hoffe ich, die sich auf meiner Frageliste finden und dann jetzt auch im Rahmen des Gesprächs ergeben werden. Also ich bin wirklich guter Dinge, aber die Intro überlasse ich natürlich Jan, der jetzt genauso Fragen guckt wie ich gerade, glaube ich. Also schieß los, wen haben wir denn heute hier?
Michel, zum dritten Mal versuche ich es mit der Anmoderation, denn wir hatten ein paar technische Fehler und während ihr die ersten Sätze schon gehört habt, ist es für uns jetzt tatsächlich eine Dreiviertelstunde nach eigentlichem Aufnahmebeginn. Tut aber nichts zur Sache, denn unser Gast hat es absolut verdient, dass wir jetzt trotzdem gleich die ganze Stunde reinnehmen. Und bevor wir ihn zu Wort kommen lassen, muss ich nämlich kurz erzählen, wie es dazu kam, dass wir ihn in den Podcast bekommen haben, denn alles fing an mit meinem Vater. Der war ja auch schon hier zu Gast, der war auch bei der Ausfahrt bei der letzten mit dabei. Und der rief mich letztens an und sagte, hey, ich habe eine Story und potenziellen Gast, den ihr unbedingt drin haben muss. Und es fing alles an beim Hörakustiker. Warum, fragst du dich? Mein Vater ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und vielleicht liegt es daran, dass ich schon von Kindesbeinen an so viel geredet habe, wie ich es auch jetzt tue, und ihm irgendwann das Trommelfell damit zerstört habe. Auf jeden Fall war er beim Hörakustiker und hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob ein Gasgeflüster-T-Shirt oder sonst irgendwas an. Und der Hörakustiker meinte, ah ja, hier Motorrad, bla bla bla. So kamen sie ins Gespräch und sagte, er kennt da jemanden, den unterstützt er nämlich mit Gehörschutz so. Und der ist super interessant, ein bunter Hund, kann man sozusagen sagen. Und wenn wir jetzt hören, Hörschutz und Motorrad, dann wissen wir jetzt schon, es wird laut. Und er unterstützt nämlich nicht einfach nur irgendeinen Nasenbohrer, sondern niemand geringeren als, wie im Intro schon angekündigt, Christian Jäger, der Dragster Racing professionell betreibt. Und damit können wir ihn jetzt hier am Stammtisch begrüßen, willkommen heißen, mit der Bitte, sich einmal kurz vorzustellen und damit, hallo Christian, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo zusammen, danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Und ja, ich bin der Christian Jäger, bin 51 Jahre alt, mache seit 25 Jahren Drag Racing und seit über 12 Jahren fahre ich Top Fuel Harley und bin damit zweimal Vize-Europameister gewesen und in der Klasse vorher war ich FIM-Europameister mit dem Funny Bike, mit dem Turbo-geladenen. Ja, und das Teil, da werden wir jetzt drüber reden, um die vielen PS. Und ich glaube, da kann ich auch relativ viel erzählen, die letzten 25 Jahre, was ich auf den Rennstrecken erlebt habe. Ja, und es ist sehr laut, das kann ich nur bestätigen. Aber ich glaube, da kommen dann noch ein paar Fragen in der Richtung, ne?
Auf jeden Fall, und zwar unzählige Fragen. Du hast jetzt schon einige Buzzwords aus dem Umfeld genannt und ich hatte ja in der Anmoderation schon erwähnt, dass ich mit dem Thema Drag Racing oder Dragster Racing überhaupt gar keine Berührungspunkte habe und ich glaube, bevor wir in dieses Thema direkt einsteigen, müssen wir erstmal drüber reden, wie du überhaupt zum Motorradfahren gekommen bist. Das ist quasi eine unserer ersten Fragen, die an unsere Gäste immer gerichtet wird und da schließt sich natürlich dann auch, wenn du diese uns dann beantwortet hast, die Frage an, wie man Oder wo man im Rahmen des Motorradlebens so falsch abbiegen kann, dass man quasi auf der Einspurbahn nur noch geradeaus fährt und das nur noch eine Viertelmeile weit. Also da kommt erstmal ein ganz, ganz persönlicher Einstieg, bevor wir über die Technik reden. Aber zurück zur Einstiegsfrage. Christian, erzähl doch mal ganz kurz, bevor du aufs Trackbike gestiegen bist, hast du ja irgendwann mal mit dem Einspurfahrzeug angefangen. Wer hat denn
Ja.
überhaupt diesen Motorradfunken in dein Leben gebracht?
Ja, eigentlich ist bei mir in der Familie spielen sie alle Fußball oder machen irgendwas anderes, aber da hat keiner was mit Motorrädern am Hut gehabt. Und ja, ich denke eigentlich, mein Opa war es. Der ist früher Motocross-Rennen gefahren, das haben wir später rausgefunden. Der ist wohl leider vor mir, nicht vor mir, aber der ist vor meiner Geburt verstorben. Und da hat sich wohl herausgestellt, dass ich diesen Gendefekt da von der Seite, also von meiner Mutter aus, mitbekommen habe. Und ja, das hat sich dann halt einfach so angebahnt. Also der Bub musste halt früher mit Fahrrad schon über die Sprungschanzen im Garten und alle Fahrräder kaputt gefahren, weil es alles zu langsam ist und zu unspektakulär. Und irgendwann kam halt das Mofa, das war dann natürlich auch zu langsam. Da musste dann mehr Hubraum und andere Zylinder und Krümmer und was weiß ich nicht drauf. Und die Nachbarn traktiert mit Straße rauf, Straße runter und einstellen. Und dann hat er irgendwann mal Motorradführerschein gemacht. Und Anfang der 90er und Mitte der 90er war er dann mal bei den Nitro Olympics zu Gast. Und da hat es mich dann komplett gepackt, beziehungsweise war die Inspiration zwei tschechische Track Racer auf dem Motorrad. Und die haben eigentlich aus einer, ich glaube, das war eine alte Jawa, haben die in Zweizylinder, also wie bei mir jetzt an der Nitro Harley, das selber gebastelt und waren damit relativ zügig unterwegs, sah natürlich abenteuerlich aus und da entsprang dann die Idee, was die können, kann ich auch, dass das dann aber mindestens mal 10 Jahre und länger gedauert hat, bis es dann einigermaßen erfolgreich geworden ist. Das hat mir natürlich keiner gesagt, aber so ist ja auch das, ja, man ärgert es natürlich dann da dran zu bleiben. Und wenn man natürlich merkt, man ist da auf dem richtigen Weg und es wird besser, gebe ich natürlich da nicht auf. Wie gesagt, das ist überall im normalen Motorsport ja auch so. Rückschläge gibt es immer wieder. Damit muss man klarkommen und wieder aufstehen, Krone richten. Weiter geht's.
Jetzt bist du schon direkt tief rein, aber ich muss die Frage von Michel nochmal aufnehmen. Führerschein, Mofa, all sowas. Aber was war denn jetzt dein erstes Motorrad? Das vielleicht nochmal. Und zweite Frage, es klingt dann ja so, du hast jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen mit den Nitro Olympics, nach einem technischen Thema. Also was war dein erstes Motorrad? Und bist du Techniker? Was ist so dein Hintergrund? Was machst du denn eigentlich sonst, außer irgendwie relativ schnell eine Viertelmeile zu absolvieren?
Also mein erstes Motorrad tatsächlich war eine, ich muss überlegen, Honda CBX 750. Das ist so, ja, das kam dann, das ist so nach der Bordeaux, also Bordeaux Vierzylinder. Relativ schweres Motorrad, hatte damals auch schon 100 PS. Ja, und damit bin ich so die ersten Runden offiziell auf der Straße gefahren. Inoffiziell bin ich schon mit 16, da hat ein Bekannter, ich glaube, in der Honda auch irgend so eine Enduro gehabt, nachts über einen alten Sportplatz geheizt, kaum an mit den Beinen auf den Boden gekommen, aber ich meine, ihr habt ja schon gesagt, der Nagel war ja da schon da und da hat mich das auch nicht interessiert. Hauptsache rechts war es Gas und die Bremse ging zur Not und dann war das für mich vollkommen in Ordnung. Also natürlich ohne Helm, ist ja klar, ne? Also, aber das war, ich glaube, Anfang der 90er.
Jetzt müssen wir vielleicht noch ganz kurz einordnen, wo du denn herkommst. Denn so wie du das beschreibst, Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er Jahre, da gab es natürlich schon, je nachdem, wo man in Deutschland unterwegs bist, ist doch einiges an Polizeiaufkommen. Und so wie sich das jetzt für mich anhört, hat sich das dann doch irgendwie alles so auf dem Dorf abgespielt, weil sonst wäre das mit dem Mofa die Straße hoch und runter und nachts mit der Honda über einen Fußballplatz oder über einen Acker, ist ja nicht so einfach möglich. Wo hat sich die ganze Geschichte denn damals abgespielt?
Also ich komme aus Marktheidenfeld, das liegt hier zwischen Würzburg und Aschaffenburg an der A3. Das ist relativ idyllisch. Da ist so übers Jahr gesehen nicht viel los. Da ist jetzt aktuell die Woche ist hier großes Volksfest. Da ist einmal im Jahr, wir sagen immer, großes Zeltlager. Ansonsten ist es da extrem ruhig. Und ja, ich meine, klar, Das waren noch die guten alten Zeiten, da war die Polizei da noch nicht so dahinterher. Da hat es die auch noch nicht so interessiert. Also wenn da kein anderer noch zu Schaden gekommen ist und dann, ja, das war das relativ egal. Von daher, ja, war das auch ein bisschen einfacher.
Ist ja auch nicht allzu weit weg vom Hockenheimring, was man ja heute dann, und da greife ich schon mal ein bisschen vorweg, durchaus auch als dein Wohnzimmer begreifen kann. Wir haben jetzt geklärt, was so dein Motorrad ist, wie du angefangen hast, aber jetzt muss ich die Frage auch nochmal wiederholen. Du hast deutlich gemacht bei den Nitro Olympics, dich hat es dann technisch so ein bisschen versiert, du bist
Ja.
irgendwie Techniker, wir hatten vorher mal irgendwie telefoniert, da
Ja.
hast du schon so ein paar Sachen irgendwie gesagt, aber ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Was machst du denn eigentlich so?
Also, ich bin Techniker, das ist tatsächlich so. Ursprünglich habe ich Werkzeugmacher gelernt und bin jetzt aber in einer größeren Firma und mache mehr da Richtung Qualitätswesen und auch mehr Richtung Management, also doch halt mehr so, ja, Sesselpupser-Job. Aber ich habe halt da. Ich habe da halt, oder ich bringe unheimlich viel Erfahrung halt aus der Praxis mit und das ist das, was mich ja auch immer begeistert hat, generell die Technik, wie funktioniert die Technik zu verstehen und am Ende natürlich da auch den Sieg über die Technik zu erringen. Und auch an der Nitro-Harley haben wir sehr viele Teile, die wir selber bauen oder zumindest anhand von unseren Konstruktionen bauen lassen oder manchmal auch nachbauen und dadurch sind wir da relativ autark auch, was die Teile betrifft. Also wir lassen schon relativ viel in Deutschland dann woanders dann fertigen.
Also ein spannendes Thema. Du hast jetzt schon wieder den Sprung quasi in die technischen Details gemacht, was du ja von Berufswegen einfach auch sehr, sehr gut kannst. Ich glaube, bevor wir mit deiner motorsportlichen Historie anfangen, sollten wir erstmal klären und dem nichtwissenden Zuhörer und der nichtwissenden Zuhörerin erklären, worum es bei diesem Sport überhaupt geht. Also was gibt es für Klassen, wie sind die Motorräder aufgebaut und was ist überhaupt das Ziel? Denn viele von uns kennen ja irgendwie die MotoGP oder die Superbike-WM
Ja,
oder wird irgendwie im
ja,
Kreis
ja.
gefahren. Du hast das Motocross-Thema angesprochen, da fahren sie ja auch im Kreis, allerdings halt im Dreck, es geht immer von A nach A. Wie ist das
Ja.
denn beim Dragster-Fahren oder beim Drag-Racing? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich davon noch nie irgendwas gesehen oder gehört habe?
Es ist unheimlich schnell und unheimlich laut. Das ist die ganz kurze
Oh.
Version. Ich bin da, ich oder ich komme immer gern von der praktischen Seite. Es ist eigentlich viel Physik, also schnell von A nach B und also Weg mal Zeit in dem Fall und Überwindung oder Austricksen Traktion. Man muss sich's vorstellen, die Bahn ist ja auch, man sieht es oft so pechschwarz. Die ist aber bei uns Profis nicht so schwarz, weil es Asphalt ist, weil da ist meistens ist da Beton drunter und auf dem Beton obendrauf ist dann Gummi aufgetragen und dann nochmal ein spezieller Kleber. Der Gummi muss man sich vorstellen, das ist wie bei einer Flugzeuglandebahn da. Wenn das Flugzeug dann da 30 Mal gelandet ist, dann werden die Striche, die schwarzen, immer mehr. Und bei uns ist halt der Strich quasi 14 Meter breit und 204 Meter lang durchgehend. Und das ist dann quasi, bis die Oberfläche ein Spiegel ist. Man sieht es manchmal auch auf den Bildern, da sieht es aus, wie wenn die Strecke nass ist. Das ist er natürlich nicht, sondern die hat so viel Gummi und Kleber aufgetragen, dass quasi ja, kaum ein Rad durchdreht. Man sieht es ja auch an den Reifen, also gerade bei uns bei den großen Klassen. Also ich fahre die größte Klasse, das ist Super Twin Top Fuel. Also wie der Name schon sagt, Top Fuel. Wir fahren da mit Nitromethan, Sprengstoff. Und ja, das sind ungefähr, also wir fahren die Top Fuel Autos, die so ungefähr 10.000 PS haben, die fahren knappe 90% Nitromethan, also ich fahre es fast pur zwischen 98 und 99%. Und ja, damit mache ich gute 1200 PS, ungefähr 1000 Newtonmeter auf ein Rad. Und man sieht es ja auch manchmal in den Slow-Mos, diese großen Räder, die werfen ja so die Falten vor sich, um dann quasi den Gummi und die Fläche natürlich auch zu vergrößern, um da die Traktion einfach die Kraft auf die Straße zu kriegen. Und das ist halt auch so der Trick. Also es fängt quasi beim Super Street Bike oder bei den Public Bikes ja an. Und ich glaube, da gibt es mindestens 10, 12 Klassen zwischendrin, wo dann mit Turbolader, ohne Turbolader, mit langer Schwinge dazu, ohne und dann auch noch mit Straßenreifen, dann mit Slicks. Das fängt dann, glaube ich, bei 7 Zoll an und hört dann eben bei Top Fuel, also Super Twin Top Fuel oder Top Fuel Bite, dann bei 14 Zoll Breite auf. Das ist ja quasi eigentlich ein Autoreifen, den wir da fahren. Ja, und das, ja, also ich glaube, da wird jetzt eh nicht die Stunde lang, wenn man da alle Klassen im Detail. Aber was auch immer, was ich immer gut finde, Junior Drag Bike oder auch für die Autos, das wird auch gemacht für die Jugend. Das ist auch ganz wichtig, dass da unterstützt wird, beziehungsweise das gefördert wird. Und da fahren natürlich kleinere Bikes oder das sind zum Teil auch getunte Motorroller, die halt dann 50 Kubik oder 100 Kubik haben und dann jetzt im Verhältnis zu mir nicht so schnell unterwegs sind, so vielleicht 100 km/h oder so fahren. Also bei mir ist das eine andere Geschichte. Da ist, wie gesagt, Physik. Das geht dann, bei mir sind es, den deutschen Rekord halte ich schon jetzt über 10 Jahre, auf die Viertelmeile. Das sind 6,5 Sekunden auf 350 km/h. Das muss man sich halt vorstellen,
Alter, okay.
aus dem Stand. Also ich fahre da nicht vorher noch 3 Kilometer und habe dann 350 drauf, sondern aus dem Stand. Das sind ungefähr, ich habe ja Datalogging drauf auf dem Motorrad. Das ist ein rollender Computer. Das sind knapp 3G an Beschleunigung. Die ersten 1,5 Sekunden. Das geht natürlich nur bei extrem guten Bahnen und wenn ich da auch mal ein richtiges Setup gefunden habe. Und ja, hinten raus 350, da wird schon ganz schön zügig, ne?
Okay. Ich glaube, ich muss jetzt hier auch die ganze Geschichte nochmal einfangen, weil die Zahlen, Daten, Fakten, die du jetzt genannt hast, die sind ja schon absolut spektakulär. Also sowohl Drehmoment, PS-Leistung, erreichte Geschwindigkeiten, Beschleunigungswerte, also quasi in Form von G. Und um das so ein bisschen zu beschreiben und vielleicht auch ein bisschen zu skizzieren, wie das in Anführungsstrichen aussieht und wie das überhaupt möglich ist, würde ich dann doch ganz gern nochmal auf das technische Thema und die Beschreibung des Motorrads zurückgehen. Du hast gerade gesagt, es wäre viel zu komplex, alles quasi an Klassen aufzurollen, aber ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt quasi die Top-Fuel-Klasse und die, ich glaube, du hast die Public-Klasse genannt. Beschreib doch mal ganz kurz, wie diese Motorräder aussehen, also erst diese Einstiegsmotorräder und dann dein Motorrad, denn das muss man, glaube ich, dazu mit beschreiben und erklären, dass das Motorrad, auf dem du sitzt, du hast den Hinterreifen schon angesprochen, mit einem normalen Motorrad, außer dass es ein Einspurfahrzeug ist, eigentlich nichts wirklich zu tun hat. Ne? Beschreib doch mal erst diese Einstiegsklasse und dann mach doch diesen großen Sprung mal zu den Top-Fuel-Bikes, wie du sie bewegst.
Also Einstiegsklasse, so war es auch früher. Das kann man sich vorstellen, zum Beispiel eine alte Suzuki G6R 750 oder meistens war es eine 1100er, beziehungsweise wurde dann auch jetzt in den neueren Jahren eine 1100er oder, hey, Entschuldigung, 1300er Hayabusa hergenommen, weil die relativ langen Radstand hat. Und ja, da geht es dann los mit leichtem Tuning. Vielleicht gerade nur längere Schwinge rein. Das Ding hat ja eh schon damals fast 200 PS gehabt, bisschen tiefer gelegt und dann wurde da an die Ampel damit gegangen und Rennen gefahren. Das war auch in Amerika relativ beliebt, die Hayabusa. Ist zum Teil heute noch in den größeren Dragbikes auch verbaut. Und ja, kann man sich ja vorstellen, da ist dann schon mit 200 PS und meistens haben die dann auch, das ist so der Trick bei uns im Drag Racing, noch eine spezielle Kupplung, auch die Public Racer, weil ja, die muss oder sollte Fliehkraft unterstützt sein, weil natürlich bei Strecken mit relativ hoher Traktion die Kupplung brennt da natürlich relativ schnell ab, wenn da der Motor Leistung entwickelt. Ist bei mir jetzt natürlich ganz anders beim Top Fuel Bike. Das sind, wie gesagt, 1000 Newtonmeter. Aber da ist der Motor ist getrennt. Das Ding hat 3 Liter Hubraum auf 2 Zylinder. Und ja, also viel Leistung. Also es kommt auch viel Nitro rein. Also kommt auch viel Leistung raus. Daher braucht das Ding auf die 400 Meter circa 10 Liter Nitromethan. Und Ja, also der Motor ist Billet-Made, der ist aus dem Vollen gefräst, die Zylinderköpfe, Kurbelgehäuse, also das hat mit Motorrad gar nichts zu tun. Wie gesagt, sind ja 1,5 Liter pro Zylinder, ist ein Langhubmotor. Das Getriebe ist getrennt, ist ein Planetengetriebe, Zweigang-Planetengetriebe mit einem außenliegenden Kupplung. Fliehkraftkupplung, aber die ist auch so groß, also die könnte man, glaube ich, in LKW auch einbauen, weil natürlich die Hitze und die Power, die da entsteht, für eine normale Standard-Serien-Motorradkupplung, das ist absolut nicht machbar, ne? Und deswegen ist es bei mir zum Beispiel komplett nur auf Drag Racing ausgelegt. Die Nitro Harley kann nichts anderes, die ist auch extrem tief. Also da habe ich 10 cm Bodenfreiheit und mehr gibt es da auch nicht. Und beim Straßen-Dragbike, sage ich mal, von den kleinen Klassen, die sind auch tiefer, aber die haben da noch mehr Luft. Also das ist, ja,
Du
ist schon ein
hast
großer
gerade,
Unterschied.
da möchte ich jetzt mal einsteigen, weil wir haben uns natürlich in der Vorbereitung schon noch mal ein bisschen angeschaut, wie das denn bei dir so aussieht. Wer das noch nicht gesehen hat, kann unter CJ-Nitro-Hunter dich auch auf Instagram finden und sich das mal anschauen. Aber alle, die jetzt keinen Bock haben auf Instagram oder das einfach hier gerade im Auto hören, vielleicht einfach auch noch mal so ein bisschen beschrieben, wie sieht denn so ein Bike überhaupt aus? Du hast gesagt, die Basis ist irgendwie eine Harley, aber ich glaube, grundsätzlich hat es damit gar nicht mehr zu tun. Wenn du jetzt jemandem hier am Stammtisch, ohne dein Handy in der Hosentasche mit Bildern drauf und so weiter, mal beschreiben müsstest, wie dein Moped so aussieht, wie würdest du das denn machen? Wie, muss man sich das optisch vorstellen?
Ja, das kann man sich so vorstellen, ähnlich wie auch bei den großen Custom Harley. Riesen dicker Hinterreifen, also das Motorrad bleibt von alleine stehen. Das hat auch gar keinen Seitenständer, gibt es da gar nicht. Da ist auch kein Blinker oder sonst irgendein Kram dran. Da ist wirklich nur das dran, was so ein Rennbike einfach braucht. Riesiger Radstand, also das Ding hat fast 3 Meter von Mitte zu Mitte mit Wheelie Bar hinten dran. Das ist das Ausschlaggebende, also wo man auch das dran erkennt. Und natürlich hinten die große 14 Zoll Walze braucht natürlich auch dann einen Dragbike-Rahmen, wo das reinpasst. Hinten dran auf der Wheelie-Bar ist ein Bremsfallschirm. Den brauche ich gelegentlich mal. Und
Absurd.
ja, ansonsten ist es, wenn man es noch nicht gesehen hat, es ist halt tierisch laut. Also auch für mich manchmal ein bisschen zu laut, beziehungsweise auch der Grund, warum ich vielleicht nicht mehr ganz so gut höre wie der Otto-Normalverbraucher, aber irgendeinen Preis muss man halt immer zahlen, aber es macht halt einfach Riesenspaß. Und ja, gut, die
Props an der
Vibrationen
Stelle.
sind, ja.
Christian, entschuldige ganz kurz, an der Stelle einmal kurz an denjenigen, der uns hier ja zusammengebracht hat. Stahlhörakustik in
Ja,
Rauenberg, die dich da
genau.
ja auch irgendwie unterstützen und zumindest noch versuchen, das Kind aus dem Brunnen wieder rauszuholen. Aber zurück zu deiner Beschreibung, also laut, Aufbau, was mir aufgefallen ist, wie gesagt, Harley, man darf jetzt nicht erwarten, dass man da auch ansatzweise noch so drauf sitzt, wie man das von der Harley eigentlich kennt, sondern eigentlich wird das Ganze mal gegenteilig dargestellt. Du liegst ja eher nach vorne drauf, die Füße sind irgendwo hinter dir, weit, weit hinter dir und der Kopf geht dann, streckt sich Richtung Vorderreifen. So würde ich das,
Genau.
glaube ich, beschreiben.
Ja. Und man kann es so vom Riding-Style her auch ganz gut vergleichen. Es fährt sich eigentlich wie ein Quad. Durch den breiten Hinterreifen und auch das Liegen nach vorne liege ich natürlich klar mit meinem Schwerpunkt und mit dem Oberkörper gegen die Beschleunigungsrichtung und tue das dann einfach nur mit dem Oberkörper und mit den Fußrasten lenken. Weil man muss sich vorstellen, bei voller Last und wenn alles passt, fahre ich ja quasi auch 400 Meter auf dem Hinterrad. Hinten dran ist die Wheelie Bar, die liegt dann auch auf dem Boden auf und dann segel ich da eigentlich so dahinter. Deswegen hat es ja auch an der Stelle mit Motorradfahren da gar nichts mehr zu tun. Ne?
Verrückt.
Also
es ist quasi Einradfahren. Und mir ist
ja.
aber aufgefallen, vielleicht so kurzer Vermerk in Richtung Technik. Du hast es beschrieben, das Motorrad hat eigentlich mit dem normalen Motorrad nichts zu tun. Mir ist aber aufgefallen, ich glaube, auf den Instagram-Bildern Vorderrad in M9 RR von Metzler als Vorderradreifen. Und die Gabel, wenn ich das richtig erkannt habe, ist eine alte GSX-R 1000 Gabel.
Ja,
Und.
oder 57 G6R haben wir das Ding beraubt.
Ähm, Also, wenn du hast ja gerade beschrieben, das Ding sollte im Idealfall mehr oder minder die ganze Zeit auf dem Hinterrad fahren und Vorderrad gar keinen Bodenkontakt, damit es richtig nach vorne geht. Gibt es denn irgendwelche, hat es irgendeine Funktion? Gibt es irgendwelche Ansprüche an das Material? Weil ich habe mich gefragt, warum nutzt man denn da eine Stock-Superbike-Gabel? Gibt es nicht irgendwie was, um das irgendwie anders oder besser zu machen? Oder kann man nicht einfach ein Trapez vorne reinstellen, weil du brauchst eh keine Dämpfung? Gibt es da irgendeinen Gedanken dahinter oder ist das einfach nur, weil es da war, lag da,
Nee, nee, nee,
Supersportgabel, bauen wir
nee.
rein?
Also, nee, also der Gedanke ist, ich meine, prinzipiell ist es bei uns ja auch, da wird viel Carbon, Aluminium, Titan verbaut und die Stockgabel vorne zum Beispiel und eben auch das Vorderrad zum Bremsen, da habe ich ja fast gleich nochmal auch beim Bremsen die gleichen G, also die 3G nur in Minus und die Belastung und die, sag mal, die Stockparts. Da die ja, ich glaube, eine eineinhalb bis zweifache Sicherheit, also auch stabiler sind, halten die einfach die Last einfach besser aus. Und da ich ja eigentlich das Vorderrad nur zum Einstagen für in die Lichtschranke beim Losfahren und hinten wieder beim Bremsen brauche, ja, wird das so ein bisschen vernachlässigt. Klar, man könnte Carbon-Vorderrad jetzt noch nehmen, aber das Motorrad wiegt ja dann auch mit mir ungefähr so 450 Kilo. Und da muss man sich ja vorstellen, Physik natürlich wieder, 450 Kilo, fast eine halbe Tonne, die da mit über 350 geflogen kommt. Und die 300 oder 400, 450 Kilo, die wollen ja auch wieder zum Stehen kommen. Ne?
Ich
Und
möchte
ja.
auf dieses Fahrverhalten mal kurz auch zu sprechen kommen, beziehungsweise auch nochmal zu deinen Anfängen. Vielleicht auch nochmal kurz mit einer Einordnung, weil als du vorhin gesagt hast, hey, mit irgendwie 1200 PS und jetzt 450 Kilo wirken da irgendwie 3 bis 4G auf dich beim Start. Ich habe mal kurz parallel auch geschaut, weil du auch sagtest, glaube ich, auf 350 kommst du irgendwie in knapp über 6 Sekunden oder so. Für Leute, um das mal so ein bisschen einzuordnen, habe ich parallel mal dazu geschaut. Ein Formel-1-Auto braucht für den Sprint auf 300 km/h in ungefähr 10 Sekunden. Auf die Fahrer wirken zwar durchaus auch mal bis zu 6G, allerdings nur in den Kurven und durch die seitlichen Fliehkräfte. Beim Start sind es, verglichen zu dem, was Christian regelmäßig erlebt, lächerliche 1,5 bis 2G, die dann auf die Leute drauf wirken. Das gesagt, möchte ich nochmal kurz das Technische an die Seite schieben und auf die Anfänge kommen, weil wir haben jetzt verstanden, was Dragster ungefähr ist, was es da technisch ausmacht, haben wir mal angekratzt. Aber mich interessiert jetzt einfach nochmal, wie bist du drauf gekommen, ne? Weil eigentlich ist es ja so, unter Motorradfahrenden häufig an der Rennstrecke auch gehört, ja, geradeaus und schnell fahren kann jeder. Ja, Kurven, Bremsen ist so das Thema.
Ja.
Und du bist ja trotzdem 1997, hast du, glaube ich, gesagt, da an die Strecke gekommen.
92,
Was
ja.
hat dafür gesorgt, dass du da hingekommen bist und nicht irgendwie an eine Rundstrecke, an sonst irgendwie ein Motorradrennen. Und was hat dich da so begeistert, dass es dann dazu geführt hat, dass du gesagt hast, hey, vielleicht möchte ich das auch mal machen?
Ja, wie gesagt, das waren 95 die zwei Tschechen, die ich da gesehen habe. Und es war einfach auch durch den ihren technisches Verständnis oder die das Know-how, was die mitgebracht haben, hat man auch wirklich tatsächlich gesehen, kann man da richtig auch was bewegen. Und klar, man muss ja auch immer ein bisschen Glück bei der ganzen Geschichte haben, das ist auch klar. Und ja, und es ist auch irgendwo natürlich mein innerer Ehrgeiz, meine innere, wie soll man sagen, Ansporn, weil das ist ja auch für mich Racing, gerade auch wenn man dann jetzt bei den großen Klassen fährt, an der Stadtampel sind wir natürlich keine Freunde, zumindest mal für die 5 Minuten im Fahrerlager dann schon. Und das ist dann ja, wie soll man sagen, wie ein Boxfight einfach. Ne? Und da kann ich später dann noch ein bisschen auch noch was dazu erzählen. Da gibt es auch so ein bisschen so Psychospiele. Also von außen, klar, betrachtet sieht es immer alles relativ einfach oder die fahren nur geradeaus, aber was da tatsächlich dahinter steckt, und das stelle ich immer regelmäßig fest, wenn ich manchmal Leute an die Rennstrecke mitnehme, die sagen, boah, Christian, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch auch so anstrengend, so anspruchsvoll und auch so viel Know-how dahinter steckt. Ja, klar, es ist eine Randsportart, es ist eine Extremsportart, die hat leider in Deutschland oder in Europa nicht so hoch aufgehängt ist. Amerika sieht es natürlich da ganz anders aus. Da ist auch Nitro Harley, ne, weil es ja Harley ist, also in Anführungsstrichen. da auch eine ganz große und populäre Klasse, wo da auch wirklich viel Fahrer dabei sind und auch relativ viel Zuschauer dabei sind. Ja.
Das bringt mich tatsächlich nochmal zum Einstieg zurück, weil du hast jetzt ja quasi beschrieben, dass diese beiden Tschechen mit der Java quasi in Anführungsstrichen die Faszination bei dir geweckt haben. Aber der
Ja.
erste Schritt war ja quasi erstmal der hin zum Event. Also ich beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit Motorsport und mache das teilweise beruflich, war schon auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen, aber ich war noch nie auf einer Drag-Veranstaltung. Ah, das stimmt nicht ganz. Ich war mal in Abu Dhabi, aber das war eher so eine Autoveranstaltung. So, da gibt es so ein After-Work-Event. Aber ich bin da noch nicht hingegangen, um mir das quasi aus rein sportlicher Sicht anzuschauen. Wie kam es denn dazu, dass du damals überhaupt zu dieser Veranstaltung gegangen bist? Also ich, wie gesagt, würde eher zur Superbike-WM oder zur MotoGP gehen. Das war für mich so das Naheliegende. Wie kam denn überhaupt zu dieser Verbindung, die dafür geführt hat, dass diese Motivation oder der Funke überspringen konnte? Also irgendjemand muss ja auf die Idee gekommen sein, hey, lass mal da Viertelmeile-Rennen gucken.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich meine, da ich ja von Natur aus, und das ist so halt bei mir drin, neugieriger Mensch bin, hat mich das natürlich interessiert. Aber ich überlege gerade schon die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo, oder habe ich es mal auch im Fernsehwerbung irgendwo gesehen damals, ich weiß es gar nicht mehr, oder in der Zeitung war es gestanden. Das kann sein, dass es in irgendeiner Motorradzeitung, glaube ich, damals stand. Und wahrscheinlich dadurch irgendwie die Interesse oder die Neugier geweckt. Und dann habe ich gesagt, also komm, da müssen wir hin, das will ich sehen, das brauche ich und das finde ich cool. Und dann war ich dort und dann fand ich es halt noch viel cooler. Ja.
Völlig verrückt. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast dann gesagt, okay, alles cool, ich möchte es irgendwie auch machen. Wie hast du denn dann den Einstieg da rein gefunden? Dann einfach zu Hause irgendwie mit deinen technische Expertise losgelegt mit irgendwie erstmal einem kleinen Bike oder wie bist du das dann angegangen?
Ja, ich hab's tatsächlich ganz auch relativ klein angegangen. Ich habe dann damals in der Garage von meinem Onkel, der ja mehr mit Fußball zu tun hat, hat's halt dann irgendwie geduldet. Ja, bei dem ist eh ein Rad ab und dann hier Garage braucht ähnelt. Und da habe ich mir dann angefangen damals oder habe damals in München oder über München jemand kennengelernt, der auch ein Dragbike hatte, ein größeres. Und da habe ich mir tatsächlich dann einen Rahmen von der alten Katana, ich glaube GSX 1100E, der Vierzylinder gekauft. Der war damals relativ populär, auch in Amerika für die Dragbikes. Und habe mir da nach und nach da eigentlich noch relativ stock ein Bike, Straßenbike, Suzuki mit langer Schwinge zusammengebaut. Das war dann 97, glaube ich. Ich war da nur zweimal bei den Nitro Olympics, weil ich bin da ein bisschen ungeduldig, weil ich habe mir halt dann gedacht, ja, habe ich jetzt zweimal gesehen, ist langweilig, ich muss da jetzt mitmachen, ich muss das selber machen, weil nur zugucken langt mir einfach nicht. Das ist zu wenig. Ne, das muss jetzt mal angegangen werden, das Ganze. Und da, ja, da habe ich damals auch schon ähnlich wie mit dem Mofa die Nachbarschaft dann tyrannisiert, wo wir dann die ersten Gehversuche gemacht haben und das Ding haben da laufen lassen zwischen den Häusern. Also, ja, da gibt es ganz, ganz lustige Geschichten.
Ich hatte jetzt tatsächlich gerade vermutet, dass da irgendwie dann die Herausforderung liegen würde, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass man nicht einfach mit einem Dragbike die Straße hoch und runterballern kann, um das irgendwie Probe zu fahren. Nicht wie beim Mofa. Und das bringt mich jetzt auch quasi so zum nächsten Schritt. Also dieses einmal sehen, cool finden, dann überlegen, hey, okay, ich habe ja an meinem Mofa schon geschraubt, habe schon die bisschen technische Perspektive, bin Werkzeugmacher, ich baue das mal selber. So, das sind ja quasi die ersten zwei Schritte. Aber du bist ja bis zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht gefahren. Ich glaube, das ist auch so eine allgemeine Frage, wo kann ich das denn überhaupt trainieren? So, ne? Also wenn ich jetzt mit dem Motorrad fahre, ich kann auf eine Motocrossbahn gehen, ich kann Renntraining buchen, aber ich kann jetzt ja nicht einfach einen Viertelmeilestrip irgendwo mir abstecken oder im Industriegebiet mit dem Motorrad irgendwie
Nee.
auffahren und da hoch und runter ballern. Geht nicht lang gut. Wann bist du denn das erste Mal draufgesessen und wie hast du dich auf die erste Veranstaltung vorbereitet?
Also ich habe tatsächlich, muss ich sagen, beim allerersten Mal, da ich ja da auch immer so ein bisschen Perfektionismus in mir habe oder Extremen, war ich hier auf dem Sportflugplatz bei uns hier quasi 10 Kilometer weiter, Hab da, da hatte ich noch gar keine Verkleidung für die Kiste. Einfach auf das Ding gehockt. Ich glaube, nur so ein Aluminiumbrett drauf und ein bisschen so Moosgummi, dass mir der Hintern nicht so weh tut. Und dann habe ich das dort mal da bei denen ausprobiert. Die Jungs haben zwar gesagt, ich soll doch bitte keine schwarzen Striche auf die Bahn machen, weil es eigentlich nur ein Segelflugplatz war. Danach war natürlich ein großer, langer schwarzer Strich drauf, ist ja klar. Ne? Und da habe ich auch schon, genau, da haben wir auch schon direkt Lachgas dann auf die Bude nämlich drauf gebaut. Und ja, also da muss ich natürlich sagen, das war so der erste, allererste Testlauf. Da war ich natürlich dann schon beeindruckt, was da so rauskommt. Ne? Also das ist schon, da habe ich mir dann auch überlegt, naja gut, also das ist ja schon okay, aber das muss ich natürlich beim Rennen ausprobieren. Ich glaube, da war ich damals 2000 oder war es 99, war ich in Mühldorf. Da war auch so ein Flugplatzrennen. Das war dann tatsächlich mein erstes Rennen. Und gut, ich meine, als absolutes Greenhorn damals gewinnst du da natürlich keinen Blumentopf, da musst du ja erstmal da dahinter steigen, weil daheim rumschrauben und mal ein bisschen irgendwo eine Probefahrt machen, ist das eine, aber da mal sich dann richtig an die Ampel zu stellen und dann vielleicht sogar auch noch gute Zeiten zu produzieren, ja, da liegen gefühlt Lichtjahre dazwischen. Ja, das ist leider
Da
nicht
bin
so
ich
einfach.
total gespannt zu hören, wie sich das entwickelt hat, was es da irgendwie alles braucht. Aber auch hier interessiere ich mich natürlich nochmal, du hast ja vorhin gesagt, was dein jetziges Bike so auf die Strecke bringt, welche Zeit du aktuell brauchst. Hältst den Weltrekord, hast du gesagt.
Deutscher
Und nur um
Rekord,
zu
deutscher Rekord.
verstehen, wo, den Deutschen, entschuldige, um zu verstehen, wo du herkommst, wie viel Leistung hatte denn dann dein erstes umgebautes Bike und was war da so deine beste Zeit, die du da so gefahren bist, um einfach zu verstehen, wo du jetzt,
Ja,
wo herkommst und wo du heute stehst?
das hatte man schätzt so, ja, also mit Lachgas so waren wir irgendwo bei 250, knapp 300 PS. Ich meine, muss man sich vorstellen, das war damals Anfang der 2000er, war das schon ein Haufen Holz. Also mit dem Ding konnte man ja zumindest nochmal auch auf den Prüfstand fahren. Das geht jetzt mit der Riesenbombe natürlich gar nicht, weil da machst du einfach den Prüfstand kaputt und das Motorrad am Ende auch. Und ja, da war ich, glaube ich, irgendwo waren wir da bei niedrigen 9 Sekunden, ne, auf die Viertelmeile. Das ist natürlich, ja,
Auch schon
Welten.
doll für uns Otto-Normalverbrauchende. Aber dann nimm uns jetzt mal irgendwie mit, weil du hast gesagt, hey, du standst das erste Mal da am Start und wusst noch gar nicht, wie es so lief. Was muss man denn fahrerisch können? Also jetzt ganz platt gesagt, würde man ja von außen stehen, wahrscheinlich einfach nur meinen, jo, man sieht da den, ich glaube, Tannenbaum oder so nennen die das, wenn da die Ampel irgendwie runtergeht.
Christmas
Ja,
Tree,
hier
ja.
sind ja so mehrere
Christmas Tree,
Lichter.
ja.
So. Zack, 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 geht es da irgendwie auf grün. Das heißt, du brauchst eine gewisse Reaktionszeit. Dann musst du irgendwie das Kupplungsspiel, wobei du schon gesagt hast, Kupplung ist eben so ein Thema, beherrschen. Und dann einfach ab und genießt die Fahrt. Oder worauf kommt es an? Was muss man als Fahrer, Fahrerin da mitbringen, um wirklich schnell zu sein?
Ja, also wenn es jetzt, das kann man gut vergleichen, auch mit früher. Das erste Bike war natürlich, hat was mit Motorrad noch zu tun gehabt. Das fuhr sich auch grob wie ein Motorrad. Ich meine, durch die lange Ratsch, auch damals schon mit dem langen Radstand, wird es mit Kurven fahren natürlich dann immer schlechter. Jetzt bei der großen Bombe, da kann man das komplett vergessen. Da habe ich, ich glaube, 12 Grad Lenkeinschlag, mehr geht da gar nicht. Aber muss man dazu sagen, ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass normales Motorradfahren dann auch gerade bei den großen Bikes, bei den Topfelbikes dann mich im Kopf durcheinander bringt. Also ich habe dann auch schon vor gut 10 Jahren aufgehört, normales Motorrad auf der Straße zu fahren, weil mich das ja jetzt bei dem großen Bike eigentlich behindert, weil da geht es natürlich so schnell zur Sache oder auch im Bimban, wie soll man sagen, im Millisekundenbereich, also das fahre ich ja mehr dann intuitiv und dann durch Gewichtsverlagerung. Und da ist halt, und da liegt ja auch so ein bisschen mein Talent. Ich musste einfach nicht lang drüber nachdenken. Ich mache das automatisch. Also, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal probiert, so kurz zu beschreiben. Es ist ja eigentlich wie bei so einem wilden Gaul, wie bei den alten Indianern früher, wo du links und rechts neben dem Ding hängst. Und diese Moves musst du ja innerhalb von 10 Sekunden ja dann abrufen oder dann auch fühlen, wo muss das Ding halt dann hin. Und deswegen habe ich da auch vor über 10 Jahren aufgehört, normal Motorrad zu fahren, dass ich einfach dieses, wie soll man sagen, dieses Feeling nicht verliere, weil das stelle ich oft fest, dass Trackbiker, die so große Bikes fahren, dann probieren mit den Dingern normal Motorrad zu fahren und dann wird es echt gefährlich, weil die großen Reifen darf man da auf jeden Fall nicht auf die Außenkante so setzen, sondern der Reifen muss ja immer eigentlich gerade parallel auflegen. Deswegen fährt man das ja so und nicht so. Na, und das, ja. Wie gesagt, bei 6,5 Sekunden und der Beschleunigung von 0 auf 100 unter einer Sekunde ist nicht leider nicht viel Zeit zum Nachdenken.
Du hast jetzt gerade beschrieben, dass du das intuitiv machst und das Gefühl hast, und das bringt mich aber nochmal zurück zu dieser Frage mit dem, ich sag mal, Trainieren, ne? Also ich bilde mir jetzt ein wichtiger Aspekt ist ja deine Reaktionsfähigkeit, ne? Da lässt du ja mit Sicherheit viel Zeit liegen oder kannst sehr, sehr viel Zeit gewinnen. Nun haben wir ja schon gehört, es ist jetzt nicht so einfach, dieses Motorrad zu fahren. Wie bereitest du, also mal abgesehen davon, dass du kein normales Motorrad mehr fährst, wie kann man sich denn grundsätzlich auf so ein Rennen vorbereiten? Ne? Also von einem normalen Straßenrennfahrer weiß man, der geht da die Strecke durch, versucht da seine Bremspunkte und Beschleunigungspunkte im Geiste abzufahren. Trainierst du deine Reaktionsfähigkeit? Kann man das überhaupt trainieren? Muss man das haben? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie bereitest du dich vor?
Also ich habe so einen kleinen, so ein Mini-Christmas-Tree, auch mit dem Kabel dran und quasi wie so einen kleinen Button. Und da tue ich dann, und da läuft dann auch die Ampel runter. Also wir sagen jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat, der Amateur-Tree, dann laufen die drei gelben. Also ich muss erstmal einstagen, Pre-Stage und Stage mit Vorderrad. Das sind, muss man Lichtschranken, die sind dann, die erste ist Pre-Stage, die zweite ist dann Stage. Das ist so, ich glaube, 10 Zentimeter auseinander. Und wenn dann Stage erreicht ist und dann drückt der Starter die Ampel und dann geht es dann entweder drei einzelne gelb runter und bei uns, da nennt sich Pro Tree, also Professional Tree, dann gehen die drei gelben an und zwischen den drei gelben und der grünen Lampe sind es 0,3 Sekunden. Und ich gebe dann quasi, wenn schon die drei gelben angehen, gebe ich schon Gas, weil natürlich der Weg von Hand, Gasgriff zum Hinterrad, wir wissen das halt anhand vom Data Logging, natürlich sind es so um die dreieinhalb Zehntel, dass ich da gute Reaktionszeiten habe, aber die trainiere ich natürlich zu Hause auch. Beziehungsweise, was auch ganz, ganz wichtig ist, mache ich natürlich auch. Ich gehe relativ viel auch ins Fitnessstudio, mache auch ein bisschen Ausdauertraining natürlich, dass du einfach körperlich einfach fit bist. Das ist halt ganz wichtig, dass es das Zusammenspiel, weil wenn man da auch, wisst ihr ja selber, im Lederkombi, die Sturmhaube, also die feuerfeste Haube auf den Helm auf. Dann habe ich von vorne noch so eine kugelsichere Weste unterm Lederkombi noch drin, weil ich ja auf dem Motor liege, haben wir ja gerade schon erzählt. Und der hintere Zylinder, der steht halt genau wieder am Bauch. Und wenn der hochgeht, dass ich da nicht von den Bolzen oder von den Splittern, wenn ich getroffen werde, da mich nicht schwer verletze. Und da bin ich natürlich dann eingekleidet wie so ein Pirelli-Männchen und das ist bei 38 oder 36 Grad ist es ziemlich schweißtreibende Angelegenheit und da muss man einfach fit sein. Und da leidet sonst ja auch die Reaktionszeit natürlich drunter, wenn man körperlich auch nicht so in Shape ist.
Boah, das ist ja brutal. Also mir war das gar nicht, also mir war bewusst, dass das so irgendwie auch so ein Risiko ist, aber eine kugelsichere Weste auf dem Motorrad hatte ich auch noch nie auf dem Schirm. Körperliche Fitness ist ein Punkt, den ich auch so ein bisschen als Frage mitgebracht habe, weil wenn man Videos von dir sieht, dann sieht man auch relativ häufig, wie du da eigentlich ja von außen stehend relativ entspannt drauf liegst. Und dann geht das ganze Ding nämlich los. Und was mich überrascht hat, ist, dass auf den Videos zumindest du relativ häufig deine Füße einfach hinten raushängen lässt. Da sind zwar so fette Fußrasten dran, aber auf den stehst du gar nicht drauf. Und dann frage ich mich, wie packt man das denn da, sich einfach nur mit den Händen festzuhalten, weil 3, 4G, das ist schon echt eine Ansage, das muss man ja wirklich mal sagen. Also täuscht das? Nimmst du die Füße da noch irgendwie drauf? Und wie fühlt sich das überhaupt an, diese Geschwindigkeit abzurufen oder diese, wie soll man sagen, Beschleunigung zu erleben?
Ja, also das mit der Fußraste, das ist so ein bisschen so ein Issue von mir. Gerade so mit dem rechten Fuß. Manchmal kriege ich ihn dann noch drauf, manchmal nicht, aber das besser wäre es natürlich, wenn alle beide auf der Fußraste bleiben. Das ist natürlich klar. Aber ja, man kann viel kontrollieren, aber halt einfach nicht alles. Am Ende ist es ja eh wichtig, dass es physikalisch, also vom Fahrwerk her, vom Reifen her einfach geradeaus geht. Und ja, das mit dem Festhalten am Lenker, das ist so bei uns Trackbikern auch ein ungeschriebenes Gesetz. Also da muss man, ich weiß, von außen sieht es, ich gucke mir ja die Läufe auch oft an, sieht es relativ entspannt aus, aber ich habe ja noch so im Kopf, wie das eigentlich der Lauf für mich so angefühlt hat. Und manche Läufe sind dann schon echt heftig. Und da muss ich mich richtig festhalten. Und das ungeschriebene Gesetz ist einfach, egal wo die Füße sind, die Hände müssen am Lenker bleiben. Weil die Physik schlägt dann zu bei 3,50 und schneller. Wenn da eine Hand weg ist, hältst du mit einer allein, kannst du dich nicht mehr festhalten und dann fliegst du von dem Motorrad runter. Das geht zwar dann aus, da ist eine Reißleine dran, aber es tut auf jeden Fall weh. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und ich muss da dauerhaft ab dem Start eine extreme Körperspannung natürlich aufbauen. Ne? Auch wenn man es von außen leider nicht so sieht. Aber das ist so das A und O. Also da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man das dann so lang macht wie ich, dass man der Routine nicht verfällt und dann doch ein bisschen zu wenig oder zu nachlässig ist so mit der Körperspannung. Das kann, also ich habe es jetzt erst in Amerika gesehen, ja, einen teuer zu stehen kommen, der Larry McBride, der ist vom Bike geflogen, warum auch immer, aber ich vermute einfach, gut, der ist ja auch schon weit über 60 und ja. Der fährt schon 40 Jahre, ist dann da runtergeflogen bei über 350. Das war auch nicht lustig. Gut, da passiert in der Regel nicht viel. Wie bei der Motocrosser, Schlüsselbein gebrochen, Rippen gebrochen. Das ist so, muss man halt mitkalkulieren. Das ist wie gesagt, wie bei den Motocrossern. Also da muss man, da sind wir ein Stück weit wieder so beim Nagel im Kopf. Das muss man einfach wegdrücken oder abschalten oder wie man es nennen mag. Also ich habe da Gott sei Dank kein Problem damit in dem Moment. Und ja, weil die Beschleunigung muss man sich einfach vorstellen. Das ist so wie beim Achterbahnfahren, wenn du hochfährst am höchsten Punkt und fährst dann runter und kommst dann unten in die Senke. Ne? Also in die erste Senke, wo du die volle Geschwindigkeit mitnimmst, wirst du einfach im Sitz zusammengedrückt. Und zum Teil merke ich dann auch, wie das Blut in die Beine geht. Wo ich sage, okay, ihr tut mich jetzt nicht beeindrucken oder habe ich keine Angst vor, fühlt sich komisch an, aber da sind wir ja genau bei dem Punkt wegdrücken, wo ich sage, interessiert mich nicht. Ich muss mich festhalten, das ist so das Wichtigste dran. Und dann, ja, wie man so schön sagt, geht's ab dahinter. Und dann, ja, das fühlt sich für mich manchmal, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, na, ich will jetzt sagen, mein Talent, aber das hat wahrscheinlich auch mit dem vielen Adrenalin dann zu tun. Das fühlt sich für mich dann, früher war es noch schlimmer, so an wie bei Matrix, müsst ihr euch das vorstellen. Je schneller ich werde, desto langsamer gefühlt oder gesehen, für mich gefühlt, fühlt sich's an. Also das ist, ich weiß, viele verstehen es nicht, ich verstehe es manchmal auch nicht, aber hilft mir zumindest in dem Moment dann auch dieses Intuitive anzuwenden, weil es sich so langsam anfühlt und dann. Klar, ohne nachzudenken und dann funktioniert's und dann wird das Ding hintergeritten. Manchmal sieht's wild aus, aber meistens die wilden Ritte, das muss man auch sagen, um es zu verstehen, die wilden Ritte sind meistens die langsamen, die unspektakulären, das sind die schnellen, also wo ich auch nicht viel machen muss, wo ich tatsächlich nur Kopf einziehen muss, warten, so ab dem 200-Meter-Punkt, ab der Hälfte in zweiten Gang schalten und dann einfach hinten bremsen und hinten der Auslauf ist dann nochmal eigentlich relativ gefährlich, weil bei der hohen Geschwindigkeit muss ich dann ein paar Knöpfe drücken und da sind wir ja wieder bei den Händen. Da muss ich natürlich, darf ich nicht loslassen und da ist meistens sind auch viele Buckel und Wellen drin, dass ich dann nicht aus dem Sitz gehoben werde. Aber das ist manchmal so für mich eher das Kompliziertere. Dann Fallschirm rausschmeißen, Motor ausmachen. Ich bremse aber auch noch normal mit den Bremsen mit vorne. Und ja, so dieser ganze Ablauf einfach, der ist dann manchmal ein bisschen tricky.
Du hast jetzt die Prozesse beschrieben, die während des Rennens ablaufen müssen, was du halt alles machen musst. Du hast auch beschrieben, dass du die Füße nicht immer so richtig auf den Fußrasten hast. Und das bringt mich zu diesem Schaltvorgang, den du gerade beschrieben hast. Du hast ja gesagt, das Motorrad hat ein Planetengetriebe. Schaltest du, ich sag mal, konventionell, wie man das normalerweise auch beim Motorrad macht, über die Fußraste links? Oder wie ist das bei diesem Motorrad geartet?
Nee, das ist so pneumatisch. Ich habe da so einen riesen Knopf, weil ich da, wie gesagt, mal gerudern muss und dann drücke ich da einmal drauf und dann, also unter Volllast, ohne Kupplung. Also ich habe ja keine Kupplungshebel. Meine beiden Hebel, wenn man es mal sieht auf dem Bild, ist dann rechts ist klassisch Bremse vorne und links ist Bremse hinten. Und da es eine
Okay,
Fliehkraftkupplung ist, brauche ich ja keinen Hebel.
und jetzt muss ich nochmal zu diesem, also dieses Technikthema so ein bisschen vertiefen, auch aus Sicherheitsgründen, denn Jan hat es vorhin so schön beschrieben. Es ist wirklich auch bei mir logischerweise das erste Mal gewesen, dass ich von einem Motorradfahrer, außer er ist Polizist, gehört habe, dass er eine kugelsichere Weste tragen muss. Und ich habe jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit in Video gesehen aus den USA, und zwar Dragster Funny Car, also quasi auch eine High-Performance Dragster-Klasse. Und da war der aufregende Teil oder der spannende Teil, dass dieser Motor nur einen Lauf hält. Also dieser Motor leistet irgendwie 12.000 PS, 4, 5 Sekunden Lauf. Und dann ist dieser Motorrad durch und er muss zwischen den Läufen komplett revidiert werden. Also Kupplung raus, neue Zylinder rein, Motor komplett zerlegt. Also da wurde mir dann wie bewusst, ne, wie high-performance-mäßig das natürlich zum einen ist und dann aber auch wie aufwands- und kostenintensiv. So, ne? Dann schließen sich für mich natürlich dann zwei Fragen an. Wie ist es bei diesem Motorradmotor mit diesen 1200 PS? Selbst das ist ja schon absurd. Wie oft passiert da was und wie oft muss das revidiert werden? Und dann unterm Strich natürlich auch, was kostet denn der ganze Spaß?
Ich fange mal mit dem Motor revidieren an. Also ganz so extrem ist es bei uns nicht. Wir haben da Unterprozesse und Wartungspläne quasi zwischen jedem Lauf. Kann man sich vorstellen, klar, die Kupplung muss raus, da kommt neue Kupplung rein, Öl muss komplett abgelassen werden, die Zündkerzen kommen in die Mülltonne und dann ja, muss man noch ein paar verschiedene Check-ups machen, aber jetzt ganz zerlegen, dass jetzt auch die Pleuel oder die Kolben raus müssen, machen wir jetzt nicht. Beziehungsweise wird das dann überprüft, da machen wir dann Leakdowns, also quasi Druckluft auf die Zylinder, übers Zündkerzenloch. Und dann sehe ich schon oder höre schon, ob dann da ein Druckverlust ist. Und wenn dann natürlich was im Argen ist, dann müssen wir auch zerlegen. Aber da sind wir relativ schnell, weil so eine Top-Fuel-Harley natürlich so aufgebaut ist, dass er auch schnell zerlegbar oder reparierbar einfach ist. Und da haben wir relativ viel Ersatzteile natürlich dabei. Und ja, also kostenintensiv. Gut, man muss sich grob vorstellen, so ein Motor kostet so zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Das ganze Bike sind wir so bei guten 100.000 mit allem drum und dran. Ja, und wir haben es mal ausgerechnet, theoretisch würde so ein Lauf mit Nitromethan, der Liter Nitromethan kostet aktuell, ist natürlich auch teurer geworden, so um die 14 Euro pro Liter. Und da brauche ich ja auch mit Burnout, brauche ich dann ungefähr auch so ja, 14 Liter ungefähr. Also Burnout und dann die 400 Meter, sind dann, ja, zwischen 12 und 14 Liter sind da durch. Locker, ne? Also da.
Also 228 Euro einmal Gas geben, kann man sagen.
Ja, so, ich sag mal, also locker zwischen 300 und 400 Euro pro Lauf, ja. Und also da darf nichts kaputt gehen,
Also
das ist
stimmt,
nur
reißen haben wir
Verschleiß.
auch noch. So, ey. Ja. Ja.
Also das ist natürlich ganz schön wild, was da zusammenkommt. Und wir haben es von dir jetzt gerade gehört, auch den Sprit zu beziehen, ist natürlich extrem spannend. Das wäre mir gar nicht so bewusst geworden, dass quasi einfaches, in Anführungszeichen, nur Motorrad fahren und mal Gas geben, den Import aus anderen Ländern benötigt, um überhaupt das Ganze zu ermöglichen. Du hast jetzt schon mal so ein paar Hausnummern genannt. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, er möchte da jetzt einsteigen, was kostet denn so eine Saison für dich im Jahr und wie viele Rennen machst du in so einem Jahr?
Ja gut, es kommt natürlich darauf an, was natürlich auch an Budget zur Verfügung steht. Das ist natürlich immer die Preisfrage. Also ich mache es tatsächlich semi-professionell, ganz professionell. Leider kriege ich es noch nicht hin. Ich muss zwischendrin auch noch ein bisschen normal arbeiten gehen. Und ja, also ich sag mal, irgendwo in der Saison liegt so zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Wobei
Boah.
man tatsächlich sagen muss, die Reisekosten sind natürlich mittlerweile auch enorm geworden, weil so ein normaler Standardtransporter langt da einfach nicht mehr, weil ich krieg da gar nicht alles rein. Das Motorrad ist auch schon so lang, das kriegst du in einem kleinen Transporter gar nicht rein und dann musst du auch viel Werkzeug, viel Equipment. Wir sind da auch im Schnitt immer mit, ich habe da mindestens zwei, eher drei Mechaniker dabei, weil, ja, wie wir schon gesagt haben, 1,5 Stunden darf maximal der Service dauern und da muss natürlich das relativ zügig das Programm abgearbeitet werden.
Und wie viel Rennen machst du? Das war noch meine Frage.
Also ich sag mal so, zwischen die EM sind 4 Rennen und ja gut, dieses Jahr schaffe ich tatsächlich nur eins. Das ist in Hockenheim, wobei ich jetzt vor 3 Wochen in Schweden, in Malmö war zum Testen auf die Vorbereitung jetzt für nächste Woche für die Nitrolympics. Und dann, ja, je nach Budget, also wenn das Budget dann da ist, dann kann man natürlich alle 4 Rennen fahren. Das ist zweimal in England, einmal in Schweden und einmal in Hockenheim.
Ist auch so geil. Zum Testen, also das Motorrad
Ja.
gerade austreiben mit Vollgas, fährst du bis nach Schweden, um es dann
Ja.
knapp über 400 Meter nach vorne zu jagen. Also, wer den Sinn im Motorradfahren sucht, ist hier in diesem Podcast eh völlig falsch. Wir haben alle den Nagel im Kopf. Du hast nochmal
Ja.
ganz speziell da einen abgefeuert. Finde ich sensationell. Wer dich unterstützen will, findet dich im Internet. Wer dich sehen will, kann das in einer Woche nach Erscheinen dieser Folge, nämlich bei den Nitro Olympics in Hockenheim tatsächlich machen. Ticket gibt es da, glaube ich, noch. Aber Michel, bevor ich
Ja.
jetzt weiter in diesen Abgesang gehe, hattest du, glaube ich, noch eine Frage zumindest eben angesetzt, bevor ich dich unterbrochen habe.
Absolut. Denn die Sache mit Hockenheim passt da sehr, sehr gut rein. Nicht jeder wohnt in der Ecke, nicht jeder hat Hockenheim direkt vor der Haustür. Und das war nämlich auch die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe und auf jeden Fall Christian noch stellen wollte. Für diejenigen, die sich das gerne mal anschauen wollen und jetzt nicht nach Hockenheim wollen oder können, und schon gar nicht nach Schweden oder Großbritannien. Wo kann man sich denn sowas mal anschauen? Ich meine, ich gehe davon aus, nicht überall wird vermutlich in allen Klassen gefahren. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie Veranstaltungen, wo dann eben nur die Einstiegsklassen sind, wo man vielleicht auch irgendwie selber mitmachen kann. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Da gibt's in Zerbst, das ist glaube ich Sachsen-Anhalt, wenn ich da nicht falsch liege, da gibt's auch so einen Flugplatz. Das wird von einem kleineren Motorsport-Club betrieben. Da wird viel für die Public-Klassen und die Street-Klassen gemacht. Da kann man hingehen. Da ist glaube ich auch 3-4 Mal im Jahr ein Event. Ich glaube, in Erfurt war man früher, da war das auch auf dem Flugplatz, war so ein Tuning-Event. Da fahren natürlich auch viele Autos, aber auch Motorräder dürfen da fahren. Ja, das sind so die kleineren Events. Ich habe gesehen, in Magdeburg war jetzt was vor ein paar Wochen und oben im Norden bei irgendwo weit hinter Hamburg, ich glaube, Jadebusen oder wie das Ding da heißt, Jade Race, Entschuldigung. War das ja, aber das ist natürlich für mich auch eine extreme Reise. Aber da sind meine Klassen gar nicht zugelassen, weil da musst du extra Krankenwagen da haben, da muss extra Feuerwehr da sein, die ausgebildet ist gerade für das Nitromethan. Also das ist dann ja nicht ganz so einfach. Deswegen Malmö oder deswegen Schweden, weil da ist alles da, die Bahn ist da, das Equipment, das Personal. Und ja, die anderen dann zur Not auch schnell helfen können. Und ja, das ist halt so der Preis, sag ich mal, für die ganz extremen Geschichten. Ob das jetzt der extremste rostige Nagel ist, würde ich mal dahinstellen. Weiß nicht, für mich ist das jetzt nach 25 Jahren vieles normal. Klar, es ist immer noch aufregend, also das wäre nicht so, dass ich da nicht nervös werde, aber ja, ich weiß ja, was da kommt und ich habe es auch schon sehr oft erlebt. Klar, es ist, wenn man wenig fährt, deswegen auch Malmö und Vorbereitung für Hockenheim, natürlich ein bisschen da wieder den Step-in zu finden, um da wieder ein bisschen an die Routine ranzukommen, weil wenn man da wirklich nur ein oder zweimal im Jahr fährt, ist es natürlich mit so einer Riesenbombe schwierig. Da muss man da mental klarkommen. Ich habe es jetzt in Malmö gemerkt. Also die ersten 2 Läufe. Ja, war ich auch mit dabei, ne, auf dem Motorrad. Also ab dem dritten Lauf konnte ich dann auch wieder so langsam das ausspielen, was ich dann auch mit dem Gerät so dann eigentlich vorhab, um das auch alles zu visualisieren. Also es ist tatsächlich so, dass man da eben draufsteigen und dann meinen, direkt alles zu beherrschen und man kriegt da alles mit. Ja, da muss sogar ich als Halbprofi, da brauche ich ein, zwei Runden, um da mal wieder mit klarzukommen.
Verstehe ich. Ist ja auch keine alltägliche Art und Weise, sich fortzubewegen. Chris, es war super spannend, von dir einen ersten Eindruck, weil ich glaube, viel mehr ist in einer Stunde auch gar nicht so drin, zu bekommen von dieser Art von Zweirad-Motorsport, wie wir sie hier noch nie am Stammtisch hatten. Ich fand es super spannend, bin immer wieder begeistert über unsere Gäste und damit auch über dich, die irgendwie ihr Hobby, ihr Ding gefunden haben, weiter ausgebaut haben. Bei dir ist es ja deutlich mehr als ein Hobby. Finde es super geil, dass du uns da mitgenommen hast. Für alle, die Interesse haben, habe ich es eben schon mal gesagt, schaut vorbei in Hockenheim, wenn es passt. Schaut sonst mal bei den Events. Mir hat das zwar jetzt nicht unbedingt Wunsch in den Kopf gesetzt, mich selbst auf so eine Rakete zu setzen. Ich glaube, das wäre mir ehrlich gesagt einfach zu wild. Ich bleibe dann doch lieber beim Achterbahnfahren und genieße einfach die Gehkräfte in der Senke mit Händen nach oben und wild schreiend. Und schaue mir das sonst in der Ferne an. Hockenheim leider an diesem Wochenende für mich nicht erreichbar, aber vielleicht wird es ja im Jahr darauf was. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlich für deine Information, für alles, was du mit uns geteilt hast. Den Kanal oder den Link zu deinem Kanal und allen weiteren Informationen findet ihr natürlich in den Shownotes. Wenn ihr Fragen an uns habt, Feedback, wie auch immer, dann immer gerne schreiben an die info@garzgeflüster.de oder auf Social Media. Und damit bin ich schon mal raus, übergebe nochmal das Mikrofon virtuell nach Darmstadt ins Motorradmuseum zu Michel.
Ja, Christian, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in diese spannende Welt einzuführen. Und ganz wichtig, gerne. Ich drücke dir natürlich vor allen Dingen die Daumen für deine Starts bei den Nitrolympics. Die Links, beziehungsweise den Link zur Veranstaltung, den packen wir hier natürlich auch mit noch in die Shownotes. Und was man dazu sagen muss, dort wird nicht nur Motorrad gefahren, sondern ich hatte vorhin schon die Funny Cars angesprochen, dort gibt es unterschiedlichste Klassen, Zweirad und Vierrad, also jede Menge geboten. Und die Bilder, die ich dort gesehen habe, auch immer volle Hütte, sehr, sehr viel los. Nicht ganz günstig, habe ich gesehen, irgendwie 159 Euro das Wochenendticket. Also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen und Christian die Daumen drücken. Und wenn ihr die Folge gehört habt, geht auch gerne mal bei ihm vorbei und lasst ein High Five da und viel Glück da bei ihm vor Ort. Ich gehe davon aus, das ist dort möglich. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr nahbarer Sport. Man kann die Leute im Fahrerlager wahrscheinlich besuchen. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich es mir nächstes Jahr mal anschauen kann. Dieses Jahr klappt es auch nicht. Und sage nochmal herzlichen Dank, dass du da warst und euch vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Und Christian, das letzte Wort gehört natürlich dir als Gast.
Dankeschön. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für eure Einladung. Für mich war das heute Podcast auch das erste Mal. Finde ich cool. Finde ich auch cool, wie ihr das macht. Und auf jeden Fall weiter so. Und ja, Nitrolympics kann ich nur jedem empfehlen. Also Motorsport, Drag Racing, mehr geht auf dem Planeten einfach nicht. Man muss es gesehen und gefühlt und gerochen haben. Ist nur zu empfehlen. Also wer es dieses Jahr nicht schafft, gerne nächstes Jahr. Ich bin da in der Box. Ich glaube, dieser ist Nummer 14 bis 15. Kann man auch mit einem normalen Ticket ganz normal die Boxengasse begehen. Also braucht man kein extra Ticket. Und deswegen macht das Drag Racing ja auch das so sympathisch. Also wir sind da alle vor Ort, alle zum Anfassen. Jeder kann zugucken beim Schrauben, beim Zerlegen der Motoren und auch mit den Mechanikern oder auch mit mir sprechen. Und daher ist es auch absoluter Volkssport. Und deswegen liebe ich es auch und ich hoffe, wir können ein paar neue Fans gewinnen. Und an der Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank an den Thomas Stahl. Mit dem muss ich dann auch nochmal schreiben. Gehörschutz natürlich ganz wichtig, weil laut und es stinkt. Aber ja, muss man gesehen haben. Also da gibt es eigentlich auch nur eine Variante. Entweder man liebt es oder man hasst es. Also mehr kann ich da leider nicht dazu sagen. Und deswegen freue ich mich auf die Nitrolympics und nochmal vielen Dank.
Gebührende Schlussworte. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Allseits sichere Fahrt. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.